Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
Jenny, es ist Samstagmorgen und du hast prächtige Laune.
Ach, Massenmörderlaune habe ich. Wenn die Scheiße nicht funktioniert.
Wenn die Scheiße nicht funktioniert. Wir reden jetzt allerdings, also wir reden noch nicht von den Pferden, ne? Also da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn die Scheiße nicht funktioniert. Aber jetzt geht's gerade erstmal um deinen Laptop. Du willst nämlich noch was arbeiten. Wir haben Samstagvormittag, wollten eigentlich ja guter Dinge aufzeichnen und ja, was ging nicht? Die Tastatur.
Ja.
Einfach so.
Einfach so. Windows sagt Aktualisierung, bitte aktualisieren, neu starten und dann machst du das und die Scheiße geht nicht.
Vielleicht sollten wir nächstes Mal so einen PC-Podcast noch irgendwie starten, wo wir irgendwelche Experten zu Wort kommen lassen.
Ich kaufe mir so einen Mega-Mac.
Gute Idee, gute Idee. Her mit dem Mac. Ja, also du willst da jetzt auch dann möglichst rasch wieder hin und wenn ich das so richtig rausgehört habe aus dem Vorgespräch, dann wird es ja auch möglich sein, weil es wird eine relativ kurze Folge. Wir wollten über die Heldentaten sprechen, eigentlich, die du mit AC/DC bei der Dressurtrainerin Claudia Kaiser vollbracht hast, aber das war ja nix.
Die Scheiße ging nicht.
Genau, Tastatur ging nicht. Also Ausfall der Hardware.
Sozusagen, ja.
Wir lassen erstmal den Manni die Hymne spielen und dann geht's los. Manni! Episode 116 des Pferdepodcasts. Hallihallo, wie geht's, wie steht's? Würde Paul Ripke sagen. Den haben wir in der Sendung heute. Der Starfotograf, lebt in Kalifornien, ein Tausendsassa, Unternehmer, toller Typ, mit mehr Pferdebezügen, als ich so dachte. Ich freue mich drauf, es wird super. Und ansonsten, soll ich dir mal kurz meine Liste vorlesen? Was ich alles drauf habe, die ist lang. Echt jetzt?
Leg los.
Ich habe hier draufstehen. AC/DC kann seit gestern fliegende Wechsel perfekt. So lief das Training mit Claudia Kaiser. Ich habe hier draufstehen Bacardi-Feeling im Paulshofstall. Ihr habt da irgendwie so einen Beachclub aufgebaut für AC/DC und Klecks. Ich habe aufgeschrieben Fohlenweisen, die adoptiert werden. Auch eine herzige Geschichte aus dem Paulshof. Totgeburt, wie das so geht.
Wie das so geht?
Nein, das war
natürlich
Schwachsinn. Kannst
du das wegschneiden?
Ja, das kann ich wegschneiden. Also, die Geschichte geht sehr ans Herz und wir sprechen kurz drüber. Was habe ich noch aufgeschrieben? Der Pferdefragebogen. Du machst den Pferdetest. Ja, das wird, ob du überhaupt, also das ist der Pferdepodcast-Führerschein, den du heute noch nachmachst.
Ja, stimmt, den brauche ich ja auch.
Ja,
wurde
genau.
Ja schon moniert, dass ich ja gar keinen Pferdepodcast-Führerschein habe.
Dein Pferdepodcast-Berechtigungsschein. So. Den machen wir heute schnell. Und wir legen aber los, weil ja auch Paul schon mit den Hufen scharrt. Wir legen los mit AC/DC und Klecks. Und du bist wirklich so ein bisschen frustriert. Was ist passiert? Du wolltest zu Claudia Kaiser und die fliegenden Wechsel. Wie soll ich sagen? Es gab ja positive Ansätze mit ihm. Er ist schon mal einen so ganz gut gesprungen und das wolltest du perfektionieren.
Ach naja, von perfektionieren sind wir ja ganz weit weg. Ich wollte überhaupt erst mal das in die richtigen Bahnen lenken, zusammen mit Claudia Kaiser. Die fliegenden Wechsel wurden verhindert von den Fliegen.
Okay.
Also ich bin nicht geritten. Ich habe das Pony eingepackt, ich habe es geputzt, ich habe es eingepackt und habe mich gefreut. Das Wetter war fantastisch, blauer Himmel, Sonne, so ein bisschen schwül und so guter Dinge. Ach, wir reiten ja in der Halle. Aha, das war eine Fehleinschätzung. Okay. In der Halle wurde gebaut, in der anderen Halle war Kinderunterricht, also standen die zwei Außenplätze zur Verfügung und ich habe schon so ein bisschen, okay, echt jetzt Außenplatz, dann gucke ich an den Himmel, ich gucke auf die Bäume und dachte so, das wird vielleicht nichts, weil ich habe kein Nasennetz, kein Fliegenmützchen, gar nichts dabei, weil ich davon ausgegangen bin, wir reiten in der Halle.
Und da ist ja alles gut, ne?
Genau. Ja. Und ich wusste, bei dem Wetter ist AC schwierig, aber ich habe es trotzdem probiert. Ich bin mit ihm auf den Platz. Das hat 2 Minuten gedauert. Dann ist das Pony völlig ausgetitscht. Es sind nicht die Fliegen an den Ohren, sondern das ist die Nase. Und der ist so außer sich dann, es regt ihn so auf, die Sonne und die Fliegen an der Nase, dass er wirklich ausgeflippt ist. ist mal kurz gestiegen an der Hand und hat dann gesagt, hier Frauchen, ich muss hier weg, ich kann hier nicht bleiben. Und das hat er dann auch gemacht, das hat er ja noch nie gemacht, dass er sich losreißt. Aber da war er wirklich so angenervt nach 2 Minuten auf dem Platz, dass er einfach weg ist.
Okay, hast du wieder gekriegt?
Ja, ich sehe ja dann immer die fliegenden Hufe. Weggaloppierendes Pony und denk so, okay, wie war das nochmal mit der Bremse? Ho! Das habe ich gemacht. Ho! Und was soll ich sagen? AC steht, dreht sich um und sagt, scheiße, ich habe die Olle vergessen, gehe ich nochmal hin. Dann kam er, komm los mit, hat mich quasi abgeholt und ich will hier weg. Ja, wieder weg von den Bäumen, weg von den Fliegen. Pony war wieder die Ruhe selbst und ich habe es noch einmal probiert. Ich habe es auch probiert, mich draufzusetzen und zu reiten auf dem Platz, aber es war nicht möglich. Er war nicht ruhig zu kriegen. Vielleicht, wenn man ihn beschäftigt, wird es garantiert besser. Das habe ich ja schon probiert. Mhm. Aber in dem Fall hätte das ihn beschäftigen halt eine halbe Stunde gedauert und ich wollte eine ordentliche Reitstunde. Ich wollte ja was mitnehmen. Ich bin ja mit einem Ziel zu Claudia Kaiser gefahren. Können wir daran arbeiten und wir haben es kurzerhand dann abgesagt, weil es bringt ja nichts, eine halbe Stunde das Pony beruhigen und im Prinzip keine Reitstunde. Dann habe ich zu Claudia gesagt, ich glaube, das bringt heute einfach nichts, wir lassen das sein. Und wenn ich gewusst hätte, dass wir draußen reiten, hätte ich Klecks mitgenommen und nicht AC.
Der ist da nicht so.
Nee, Klecks stört es nicht so, okay. Der wackelt mal mit den Ohren, aber der hat nicht so das Problem mit Sonne und Fliegen. Und natürlich kam von Claudia die berechtigte Frage, was machst du denn im Turnier?
Ja, genau. Ich wollte jetzt, alles klar. Ich weiß ja, dass du dann so sensible Punkte auch gerne mal umschiffst, aber es gab sowas wie einen Disput mit Claudia,
Nein, es gab keinen Disput. Wir haben wirklich ganz, ganz normal, ich habe gesagt, es bringt nichts und ich brauche jetzt keine Reitstunde zu reiten, weil der so durch ist.
Aber die Frage, die sie stellt, ist ja berechtigt. Was machst du denn auf dem Turnier?
Also mit Nixon hatte ich das auch, das legt sich mit zunehmendem Alter und die Erfahrung ist, dass sie auf dem Turnier oft so abgelenkt sind, dass sie es gar nicht so wahrnehmen. Also mit Nixon war es auch ein Problem, bei schönem Wetter und Sonnenschein und vor allem wenn Bäume drumherum sind, ist es ganz schlimm und Wiese und es ist halt direkt neben den Koppeln und es kommt immer drauf an, wo die Turnierplätze liegen. Und wenn es so im Gras ist, wo halt so diese Stechmücken auch so im Gras sitzen und direkt in der Nähe sind, direkt nebenan, dann reite ich da nicht. Ich kenne ja mittlerweile die Turnierplätze und weiß dann auch, okay, also das wird schwierig mit dem Pony. Aber es sind auch viele Dressurprüfungen in der Halle, das ist für uns überhaupt gar kein Problem. Draußen abreiten und in der Halle die Prüfung, das ist immer alles okay. Also auf dem Turnier kriege ich es ganz gut gehandelt, weil ich die Erfahrung ja auch mit Nixon gemacht habe, dass die sehr empfindlich sind, wenn Fliegen und Sonne auf ihre Nase kommt.
Und du sagst, je älter sie werden, desto weniger relevant wird das Problem. Also die werden dann auch gelassener und können besser damit umgehen.
Also bei Nixon hat sich's mit zunehmendem Alter gelegt und Claudia fragte noch, ist es ein Headshaker? Nein, es ist kein Headshaker. Er ist nur einfach super empfindlich, als er 3 war, ging auf den Platz gar nichts, weil er wirklich so mit dem Kopf geschüttelt hat und wenn gutes Wetter war, also ich habe auch alles probiert, Nasennetz drauf, komplett den Kopf einpacken, ist alles gut. Das hätte ich gemacht, wenn ich gewusst hätte, wir reiten auf dem Platz. Hätte ich alles mitgenommen, hätte ihn so angezogen, dann hätten wir auch reiten können, aber ich hatte nichts dabei.
Und man kann auch mit so voll verpackten Pferden trainieren, das ist kein Problem.
Klar, es ist ja sogar, Nasennetz ist ja sogar auf dem Turnier erlaubt.
Ah, okay. Also das wäre jetzt kein Hindernis auf einem Turnier, dann könntest du den so reparieren und mit ihm antreten.
Genau.
Ja, okay. Ja, Satz mit X.
Nächste Woche kommt Herr Wille.
Das ist ja in der Halle.
Neuer Versuch.
Oder? Nee. Ist es in der Halle? Nee.
Das ist in der Halle. Ja, das ist immer in der Halle.
Na dann. Tja, Klecks, jetzt sagst du auf einmal, also wir machen uns ja oft lustig über Klecks. Du sagst jetzt mit Klecks, wäre es gegangen, hättest du den mitgenommen? Der Körperklaus. Wir müssen noch einmal ganz kurz diese Zirkuspferdgeschichte erzählen, die ja auch also relativ spektakulär ist. Was macht der Kamerad denn? Der kleine Tänzer ist zum Breakdancer geworden. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Der ist verrückt. Also ich habe ja selber Bauklötze gestaunt. Ich habe ihn longiert und habe mir so auf einem großen Zirkel so zwei Cavalettis hingestellt, wo er dann halt auf dem Zirkel auch so drüber galoppieren sollte. Immer kleiner Sprung, halber Zirkel, kleiner Sprung. Ja, wir setzen zur ersten Runde an. Ich lasse ihn galoppieren, lasse ihn da drüber springen und er findet es, glaube ich, so geil, dieses Springen, dass er mal völlig ausgerastet ist und rumgebockt hat und losgeschossen ist und so schnell, dass er den Boden unter den Hufen verloren hat, legt sich flach auf die Seite, macht eine Rolle rückwärts, springt wieder auf und springt über das zweite Cavaletti, als wäre nichts gewesen.
Wahnsinn.
Wir haben alle, die in der Halle waren, ups, was macht der denn? Ja, also er hat sich nichts getan. Das ist ja auch immer ganz nicht ungefährlich, wenn die Pferde so stürzen.
Absolut, ja.
Und er hat sich Gott sei Dank nichts getan. Es ist alles gut gegangen. Er hätte sich auch den Hals brechen können. Aber es kann immer alles passieren. Ich bin ja auch relativ gelassen, weil ich kann es ja in dem Moment auch gar nicht verhindern. Wenn er losschießt, natürlich kann ich das sofort versuchen einzufangen, aber wenn er es erstmal macht, dann sind halt 3-4 Galoppsprünge und dann ist er direkt auch gestürzt. Also es ging so schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte.
Ja, man soll es ja gar nicht glauben, ne, dass so, also ja, Reitsport ist gefährlich für Reiter und auch für Pferde, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Springparcours, Vielseitigkeit, da passiert viel, aber dass die sozusagen sich einfach, weil sie austitschen und selber auf die Fresse legen, das finde ich schon relativ spektakulär. Also, dass es quasi ohne menschliches Zutun, sage ich jetzt mal, einfach so passieren kann, aus jugendlichem Übermut.
Man sollte ja auch denken, dass er daraus lernt und denkt so, oh scheiße, ich bin ja hingefallen. Also, AC hat aus solchen Dingen immer gelernt, Klecks nicht. Klecks ist eine Warmblöd. Der hat es dann danach gleich nochmal gemacht. Nach dem Sprung, yippie! Da habe ich ihn aber relativ schnell gekriegt und er ist auch nicht gestürzt. Und an der Longe kann ja auch viel passieren. Es haben sich ja vor gar nicht langer Zeit zwei berühmte Springpferde an der Longe Beine gebrochen und sind gestorben. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen lasse ich Klecks auch nicht frei laufen in der Halle, weil da kann ich es gar nicht kontrollieren, wenn er so austitscht. Dann muss ich einfach da in der Halle stehen und zugucken und das mache ich nicht.
An der Longe hast du Einwirkungsmöglichkeiten, ja. Also theoretisch.
Praktisch auch. Ja.
Okay, aber es ging dann in dem konkreten Fall, dann jetzt doch so schnell, dass du nicht mehr einwirken konntest.
Er ist nach dem zweiten Galoppsprung schon gestürzt. Also es ging wirklich so schnell, dass ich den Sturz gar nicht verhindern konnte.
Tja, was lernen wir daraus? Die Arbeit mit jungen Pferden ist nicht immer nur das sprichwörtliche Zuckerschlecken, sondern, es passieren auch Dinge, die einem so gar nicht in den Kram passen, die vielleicht auch ein bisschen deprimierend sind, oder? Ich könnte mir vorstellen, du fährst zu einer, also um jetzt auf AC/DC nochmal zurückzukommen, du fährst da zu einer Stunde hin und bist eigentlich guter Dinge und dann fährt man so unverrichteter Dinge wieder ab, das ist schon scheiße. Ja.
Ach, aber bei AC ist es wirklich so, dass er so genervt war und ich ihm auch keinen Gefallen getan hätte, wenn ich ihn da jetzt durchgedrückt hätte. Das wollte ich auch nicht und ich war überhaupt gar nicht sauer auf ihn. Also ich habe auch gesehen, wie viel Stress der mit diesem Fliegenzeugs hat und dass er sich total unwohl gefühlt hat. Und dann will ich so einen Pony da auch nicht durchdrücken und du gehst da jetzt und wir machen das jetzt. Und es war noch ein Reiter auf dem Platz, der hat mit Sicherheit gedacht, die Olle hat sie nicht alle, jetzt packt die das Pony ein und fährt wieder nach Hause. Aber und auch Claudia hat bestimmt gedacht, oh mein Gott, ja, was sind die so zimperlich, jetzt rauf auf den Gaul und es wird mal geritten. Das mache ich halt nicht. Und es frustet mich auch überhaupt gar nicht, dass die Stunde nicht zustande kam. Ich habe gesehen, wie unangenehm AC das war. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass wir wieder nach Hause gefahren sind.
Nee, ich finde es ja auch voll sympathisch, dass man dann sagt, okay, heute halt nicht. Und morgen ist ein anderer Tag und da geht halt wieder was. Und gut ist, deine Pferde werden schon verwöhnt.
Nein.
Naja, nein. Ich wollte jetzt gerade hier auf Bacardi Fibre zu sprechen kommen.
Ach so, ja.
Also hör mal, das hab ich ja hier zu Hause nicht. Bacardi Feeling. Wir bleiben jetzt beim Paulshof.
Du hast Sportsbar Feeling.
Ja, genau, so Beach Club mäßig irgendwie. Fehlten nur noch die Cocktails. Und wir haben ja auch das Video gepostet und diesen Song Bacardi Feeling drunter gelegt. Ja, erzähl mal, da hat sich ein bisschen was getan in eurer Jungs-WG.
Ja, wir haben ein bisschen Sand bestellt, ein bisschen, 15 Tonnen, ein bisschen viel
war. Wie viel kostet so viel? Wie viel kosten 15 Tonnen Sand?
Die Tonne Sand kostet 17 Euro, das geht.
Das ist ja lässig, ja. Okay. 15 Tonnen Sand?
Ja, ja, ich habe auch so.
15.000 Kilogramm, Wahnsinn.
Genau. Und der Sandbringer, ich sag mal so, ich habe dann gesagt, wir wollen so unser Paddock mit Sand aufschütten, der kannte auch die Location, sagt er, ja, dann bringe ich mal so 2 LKW. Wie viel ist das denn? Naja, pro LKW 15 Tonnen, ich so 30 Tonnen, ich glaube, das ist zu viel. Oh, da verschätzt man sich. Bring erst mal einen und dann gucken wir mal. Und ja, der hat dann diesen einen LKW da abgekippt und dann haben wir es mit dem Schaufelbagger, mit dem Kleinen so ins Paddock gefahren. Also wir mussten es nicht mit der Schubkarre machen, aber wir haben es per Hand verteilt. Also es gibt ja dann immer so Haufen. Und Simone und ich haben dann mit vereinten Kräften den Sand glatt gezogen. Das war Knochenarbeit, wirklich.
Okay.
Und ja, wir haben noch ein bisschen übrig. Also die 15 Tonnen waren mehr als reichlich und die Pferde finden es total toll. Die wälzen sich und die werden auch in dem Sand schlafen und werden sich da auch hinlegen, weil vorher war es halt alles so befestigt und wirklich harter Boden. Wir haben einen Teil des Paddocks hart gelassen und haben einen Teil des Paddocks mit Sand aufgeschüttet. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und die Pferde finden es total toll.
Ja, wir haben es ja auch in diese Insta-Story reingepostet und das sieht wirklich sehr niedlich aus. Also man sieht denen an, dass die das genießen und richtig gut finden, ne? Also da wird so mit den Hufen gescharrt und AC lässt sich dann auch runterplumpsen und also die wälzen sich da drin und das finden die schon gut.
Außer so. Alvaro.
Was mit dem?
Alvaro musste man am Halfter in den Sandkasten führen und der so, was ist denn das hier? Okay, ich gehe wieder rein, ne? Ich bleibe in meinem Zimmer.
Ehrlich jetzt? Ja, der ist doch Spanier, Alvaro. Ja, der muss das doch irgendwie.
Alvaro muss sich, glaube ich, erst dran gewöhnen. Alles, was neu ist, ist für den erstmal, das gucke ich mir mal 2 Wochen an und dann entscheide ich, ob ich da hingehe.
Das kenne ich.
Der ist wie du.
Was machen wir jetzt?
Ja, weiter.
Weiter. Sollen wir echt die ganze Liste abarbeiten?
Was steht noch auf deiner Liste?
Also ich glaube, das mit den adoptierten Fohlen, das machen wir nächste Woche.
Ja, das können wir nächste Woche machen.
Das ist eine herzige Geschichte, das verschieben wir mal auf nächste Woche. Und ich glaube, das mit dem Fragebogen, das verschieben wir auch auf nächste Woche. Dein Pferdepodcast-Führerschein, wir lassen dich heute noch mal ohne Führerschein hier durchmogeln, weil ich finde, es ist Zeit, dass wir, wenn wir schon mal so einen prominenten Gast haben, dass wir den jetzt auch mal reinlassen. Und es gibt nämlich auch noch 1, 2 Fragen, die Paul Ripke im Interview mit uns aufwirft, die ich gerne mit dir nochmal nachbesprechen würde. Du bist da ja leider so erst am Ende des Interviews dazugekommen und er stellt tatsächlich 1, 2 Fragen, die ich nochmal gerne mit dir durchdeklinieren würde. Komm, wir legen jetzt mal los mit unserem Gast Paul Ripke. Man kennt ihn als einen der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands. Er macht mit Joko Winterscheid AWFNR, alle Wege führen nach Ruhm. Er ist Fotograf, er war in der Formel 1 der persönliche Fotograf von Lewis Hamilton und dem Mercedes-Team. Man kennt ihn aus dem Germany's Next Topmodel Kosmos. Man kennt ihn, das haben wir immer vergessen, auch im Teaser aus der eBay-Werbung. Und er hat mehr mit Pferden zu tun, als ich so dachte. Jenny, du kennst das Gespräch ja schon und eigentlich hat mir so gesagt, ja, ich stelle Fragen, Paul antwortet, ja, machen wir so, man wird jetzt gleich merken.
Ist dir etwas entglitten?
Dass es mir von Beginn an etwas entglitten ist. Paul redet einfach und das ist auch sehr sympathisch und dadurch wird es aber so ein bisschen eine ganz große Hafenrundfahrt auch mit Abzweigen nach links und rechts. Also wir reden zum Beispiel, weil Paul ja in Kalifornien lebt und da die Impfkampagne auch schon weiter ist. Wir reden zum Beispiel über Corona. Wir sprechen über dies und das und über den Schwarzwald und also ja.
Also es ist super interessant, auch wenn es nicht immer um Pferde geht, ist es trotzdem sehr hörenswert und spannend und man hört ihm gerne zu.
Genau. Und die Sachen, die Paul im Zusammenhang mit Pferden und Videodrehs und deutschen Rap-Superstars gemacht hat, waren auch nicht immer schlau und auch nicht immer so clever. Aber ja, es steht stimmt. Dazu, was dann auch wiederum sehr sympathisch ist. Rein ins Gespräch jetzt mit Paul. Grüß dich.
Hallo, wie geht's, wie steht's? Mein Lebenstraum wird wahr, endlich im Pferdepodcast.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen geflunkert, aber für mich wird tatsächlich ein Traum wahr, denn ich bin ein riesengroßer Fan von eurem AWFNR-Podcast. Und Paul, du wirst es kaum glauben, ich habe auch noch Geburtstag heute, also es ist wirklich...
Herzlichen Glückwunsch, wie alt bist du geworden?
Dankeschön, 52 Jahre alt und ja, ich habe wirklich Spaß, dass wir heute miteinander sprechen.
Das freut mich sehr. Was war das beste Geschenk, was du heute bekommen hast? Worüber hast du dich heute gefreut?
Ich habe mich heute gefreut über eine Videoschalte mit meinem Sohn und seiner Freundin. Das war so ein paneuropäisches Ding. Seine Freundin studiert in Bulgarien. Mein Sohn ruft mich an aus seiner Heimat in Hessen und wir haben eine halbe Stunde telefoniert und zusammen gefrühstückt und das war fantastisch. Das hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Das klingt sehr, sehr gut. Klingt nach einem positiven, wenn auch nicht physisch persönlichen, aber trotzdem guten Geburtstag.
Genau.
So gehört sich's. Wo Paul, bist du denn überhaupt? Im Schwarzwald, ne?
Genau, im Schwarzwald, in der Nähe von Baden-Baden, zwischen Baden-Baden und Offenburg.
Ich bin Skiverband Schwarzwald Nord, war mein Skiverband. Ich war viele Skirennen fahren. Und ich bin zweifacher Schwarzwaldmeister im Skifahren.
Tatsache. Ja, ich weiß ja, dass wir beide Baden-Württemberger sind sozusagen und dass Heidelberg, die Kurpfalz ist deine Heimat und so. Aber das wusste ich nicht.
Also ihr seid zwar bei Bühl direkt nebendran, seid ihr.
Ja, genau.
Genau, in der Bühler Höhe war ich sehr, sehr oft. Wie ist da die Situation gerade?
Tja, also Corona, ich habe ja schon gelernt von dir, in Kalifornien habt ihr es ja so gut wie überwunden. Wir sind noch nicht ganz so weit, muss ich sagen. Also jetzt geht's so langsam los mit Öffnungen, aber es ist noch ein bisschen zäh. Ich bin zum Beispiel noch nicht geimpft. Meine Frau ja, ich noch nicht. Also
okay, ja, aber es wird doch jetzt langsam schneller. Also ich die Einschläge in meinem Freundeskreis, im deutschen Freundeskreis, die kommen jetzt schon, dass ganz viele Leute
absolut,
dass jetzt die Zahlen hochgehen und genauso war es bei uns. Ich glaube, wir haben einfach nur einen kleinen Vorsprung, aber dann geht's wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr positiv gestimmt, würde ich sagen, weil das wirklich, ich glaube, sobald da so ein bisschen jetzt Schwung, sobald der Zug in Fahrt ist, und das ist er jetzt, dann geht's schneller, als man denkt. Und dann ist nicht zu unterschätzen, was für ein geiles Gefühl das ist, wirklich das gelöst zu haben. Also das wird richtig euphorisch und da seid ihr wahrscheinlich noch so 2-3 Wochen von entfernt, aber dann kommt ja die Sonne raus und dann wird das Grün noch grüner, als es eigentlich ist und dann ist der satte Sommer, nichts ist schöner als im schönen Schwarzwald, im Nordschwarzwald, mit dem Tannenzäpfle vielleicht mittags um 16.10 Uhr zu sagen, ach, schon schön.
Du weißt ja, die Deutschen sind so in Sachen Vorfreude und also wenn ein Glas halb leer oder halb voll ist, habe ich manchmal so das Gefühl, dass in Deutschland, also dass die Deutschen dazu tendieren zu sagen, es ist eher halb leer. Deshalb finde ich es umso besser, dass du da so ein bisschen Mut machst, weil ich sehe das nämlich ehrlich gesagt genauso.
Ja, also ich kann aus Erfahrung Mut machen, weil das tatsächlich, also ich bin fassungslos, wie schnell das geht. Also wie schnell sich auch der Kopf umdreht, wie schnell du auch wirklich in so ein, ja, das war's dann jetzt. Also so das, was man ein Jahr lang die ganze Zeit sich erträumt hat, wenn es dann da ist, ist ja schon dann auch so, dass der Erfolg, also so ging es zumindest in meinem Leben immer, die Sachen, die ich mir erträumt habe, als sie dann da waren,
ja,
dann war es auch ziemlich schnell so, ja und jetzt? Also und genauso wird es ja auch mit der Corona-Impfung sein. Wenn du geimpft bist, dann weißt du, okay, jetzt ist es gelöst. Und dann denkst du jetzt, und so lange hat es jetzt gedauert und so sehr hat mich das beschäftigt und so sehr. Und diese Leichtigkeit, die dann passiert, wenn man so das, was einem von den Schultern abfällt, dass man wirklich merkt, oh krass, das ist jetzt vorbei. Das ist ein schönes Gefühl. Und das wird ja genau so dir passieren in, ich sag mal, genau 42 Tagen ist das, passiert ist. Da ist gutes Wetter und dann machst du das. Und 42 Tage, was ist das schon? Nachdem wir 400 Tage, was jetzt schon ist, ein Zehntel der Tage, die wir schon hinter uns haben.
Ist doch schön. Paul, wie kommen wir jetzt auf Pferde? Das ist ja ohnehin die Frage.
Pferde. Also, ich habe ja drüber nachgedacht. Ich habe ich habe für mich nachgedacht, wie ich eigentlich zum Reiten gekommen bin. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich kann es dir ziemlich genau sagen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ich bin wirklich als 6-Jähriger habe ich angefangen zu reiten. Und fand das irgendwie toll. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Weder meine Eltern reiten noch sonst irgendwas. Aber ich wollte wohl reiten und meine Schwester ist auch immer. Und dann war ich immer bei einer Frau Deppmeier. Frau Deppmeier hatte in Heidelberg, da bei den Amerikanern, in die Richtung Mannheim sozusagen, einen Pferdehof, einen Pfaffengrund hinten dran. Und da waren wir immer reiten. Und da habe ich quasi die Liebe zum Pferd entdeckt für mich. Als 8-Jähriger, würde ich sagen, war ich wirklich am Start.
Okay.
Und als mit 9 ist die aber umgezogen. Und das hat mich sehr geprägt, glaube ich, weil quasi die normale Unter-der-Woche-Reiterei nicht mehr stattgefunden hat. Und es war jetzt eher so Ponyreiten, als dass es richtiges Turnier-Pferdereiten war oder sowas. Aber dann ist sie nach Mudau gegangen, das ist im Odenwald, das ist so hinter Moosbach, 1,5 Stunden weg. Und ist eher so in so eine Woche Reiterhof, sage ich jetzt mal so. Also so, es waren eher so Ausflugssachen. Und das hat dann natürlich auch mein Reitverhalten verändert, weil ich quasi von dienstags und donnerstags bin ich hin zu 4-mal im Jahr eine Woche quasi reiten gegangen in den Ferien.
Okay.
Was, glaube ich, nicht so gut war. Also so, das hat mehr Spaß gemacht, wenn es dienstags und donnerstags war und diese, aber ich hatte schon Spaß in der Woche immer und hatte da mein Pony und wie das halt so ist, wie das für Kinder ist. Das ist ja wirklich sehr prägend und voll cool, glaube ich, auch fürs Sozialisieren, nicht nur mit den Pferden und mit den Tieren was zu tun zu haben, sondern vor allem ja auch mit den anderen Menschen was zu tun zu haben und die Tatsache, dass man sich drum kümmern muss, dass ja irgendwie man so eine Verantwortung bekommt. Also das finde ich schon geil, das am Reitsport und dass das irgendwie klar ist. Ich bereite da was vor, ich muss was vorbereiten, ich muss was nachbereiten. Das ist eben nicht nur das eine und das verfolgt mich bis heute tatsächlich, weil mein Beruf ja nichts anderes ist, ob ich jetzt Fotograf bin oder was auch immer. Ich muss mich vorbereiten und ich muss vor allem nachbereiten. Und theoretisch ist es ja bei allen anderen Sportarten, ich sage jetzt mal Tennis, habe ich auch gespielt, da ist jetzt nicht so viel Vorbereitung und Nachbereitung oder ja. Hockey oder sowas, ist schon näher am Leben dran, das Reiten. Und dann hat es aber, und da war ich halt immer so als Junge und war so halb legal immer da, muss man sagen, weil halt quasi natürlich irgendwelche Auflagen, wenn du einen Reiterhof machst und Jungs und Mädchen aufnimmst, dann ist das, glaube ich, schwierig gewesen. Wir reden auch, also ich bin 81 geboren, wir reden jetzt von 1994, würde ich ungefähr sagen. Und da war es eben so, dass relativ schnell das rechtlich nicht mehr möglich war, weil irgendwer dann gesagt hat, naja, da muss man Toiletten und man muss duschen und all sowas für beide Geschlechter anbieten, man kann das nicht mixen. Ja. Und ich war immer der Einzige. Also ich war immer der einzige Junge dort und deswegen war relativ irgendwann klar, ich kann da nicht mehr hinkommen. Erst recht, je älter ich wurde. Also wenn ich so 12, 13 wurde, dann war irgendwie klar, ey, das geht nicht mehr. Und dann hat meine Reitkarriere erstmal ein jähes Ende genommen. Und weil ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Es gibt in Heidelberg auch so den klassischen Heidelberger Reitverein, wo halt dann so jeder sein Pferd hat und so weiter, wo so alles so ein bisschen größer, richtiger, volle Pferde auch sind. Und das hat mir aber nie gefallen, muss ich sagen. Also so, da war ich so, das war mir zu. Das fand ich immer ein bisschen spießig auch und ein bisschen zu ernst und da hat so der Spaß gefehlt und das fand ich irgendwie bei Frau Deppmeier fand ich das besser, da war die war so, das waren Ponys und das war so mehr Verantwortung und da war es dann alles auch so groß und so geplant und auch das ist ja, glaube ich, würde ich jetzt mal aus der Ferne sagen, ein Problem vom Reitsport, dass so der Anfang nicht so einfach gemacht wird, finde ich. Also so,
ja.
So, dass man das, also aber das ist auch nur meine Wahrnehmung und das ist so, sind ja auch große Pferde und viel Verantwortung dann auf einmal und dann hat man auf einmal so viel Respekt. Und genau, und dann hat es aber immer wieder und wieder eine Rolle gespielt, weil wir, also neben der Tatsache, dass wir, es gibt auch, also mit dem Materia-Blog, den hast du dir, die Folge hast du dir ja wahrscheinlich angehört.
Ja, genau.
Deswegen hast du mir eine E-Mail geschrieben. Also da haben wir immer mal wieder, da waren wir auch, also angefangen hat das eigentlich in Island. Wir waren auf Island und haben da so, wir haben immer kleine Videos gemacht, das ist 15 Jahre her oder 13 Jahre her oder sowas und haben immer so, ich sag mal, Rapper-untypische Sachen gemacht, weil wir auch sehr Rapper-untypisch waren. Alle anderen Rapper würden, keine Ahnung, halt Graffiti sprühen gehen oder sowas und wir fanden andere Sachen lustig und deswegen hatten wir schon immer, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt mit Isländern auch reiten gehen und dann haben wir da halt ein Musikvideo für einen Materia-Song auf dem Pferd und also wir sehen schon komplett behämmert aus, wie wir da so zwei komische Leute, die nicht reiten können und durch die Gegend dopsen die ganze Zeit und unsere unförmigen, und die sind auch diesen isländischen Trapp, wie heißt der? Also da gibt es einen bestimmten, die
Tölten.
Isländer.
Genau.
Tölten.
Tölt.
Genau. Die waren dann auch Tölten und natürlich konnten wir, also da war dann alles vorbei an Körperhaltung und an Kontrolle und da gibt's ein Video von, also sollte man sich auch mal anschauen, wenn man das unbedingt will, wie Materia und auch ich bescheuert auf diesen Pferden durch die Gegend dopsen und seitdem war das halt, das ist irgendwie, ich fand es immer lustig und habe das dann, wie gesagt, auch ein, zwei Mal bei Videodrehs benutzt, weil das Objekt eines Pferdes und es ist tatsächlich so, dass ich vorhabe, aktuell, verrate ich dir jetzt mal so unter uns, das Objekt des Pferdes in meiner Klamottenkonstellation. Also so ich habe mir eins der, ich habe immer Shooting-Ideen, so nennt es, also so ich mache so Wände, wo ich quasi ja. Bildideen, irgendwie Themenideen, irgendwie nenne es Inspirations, was auch immer ich speichere, was ich screenshotte, drucke ich dann da aus und überlege mir was. Und eine Ecke sind tatsächlich so, ich sag mal, Fotos mit Pferden, aber gar nicht auf dem Pferd, sondern einfach nur, wo ein Pferd dasteht, weil das Objekt ich sehr, sehr, sehr schön finde natürlich. Also was heißt das Objekt? Die, darf man zu Pferden Objekten sagen, sauber? Das Tier finde ich sehr, sehr majestätisch, sehr schön ja. und sehr intelligent. Und das fand ich als Objekt gut kombiniert mit Klamotten sozusagen. Vielleicht ist es aber auch völlig falsch inzwischen und du erklärst mir jetzt, ich darf keine Pferde als Props benutzen, was ich ja dann
nein,
da
na,
machen
Quatsch.
Würde, gefühlt.
Ich finde es okay. voll gut. Ich meine, okay. zu deiner Modelinie, die du ja auch noch hast, Klamotten, du hast gesagt, da ist ja eigentlich die Katze das Symboltier, ne? Auf genau. den Klamotten drauf. Super spannend, ja. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass deine Pferdehistorie schon in die Kindheit zurückgeht. Ich habe jetzt gedacht, ja. ich krieg dich über diese völlig verrückte Videodrehgeschichte. Und dass du jetzt quasi so einen noch in Anführungszeichen ernsthaften Pferdehintergrund hast, das war mir jetzt komplett neu. Cool.
Und ich kann dir sagen, wir waren, also, es ist ja schon so, dass man als stumpfer Tourist, wenn man irgendwo unterwegs ist, ist durchaus Reiten ja ein Thema, sagen wir es mal so. Also so ein Ausritt, wenn man in Malibu ist oder auf Hawaii oder wo auch immer, es sind ja so Pferdeausritte. Durchaus eine Pferdereittour irgendwo ist ja immer, findet ja schon manchmal statt so. Also als wie eine Radtour aus dem Hotel raus oder sowas. Und da habe ich echt immer gepunktet, weil ich halt ein bisschen besser als die anderen Trottel reiten konnte und so weiter. Und deswegen habe ich das auch immer, also so ein bisschen Haltung habe ich schon. Und ich weiß auch, wie sagt man dazu? Eine Trense? Nee, wie mit dem man, was man in der Hand hat? Was ist der Begriff dafür?
Ja, Trense, ist schon richtig.
Genau. Wie Zügel, die in der Hand ja. legen muss und so weiter, das weiß ich noch. Und das war dann immer, da habe ich gepunktet, sagen wir es mal so. Also ich kann bestätigen, zwei Sachen helfen einem im Leben total weiter. Das erste ist ein ganz, ganz, ganz klein bisschen reiten zu können. Also da kann man punkten in sozialen Neuen. Also ich habe auch ganz viele Fotoreisen als Fotograf gemacht und dann ist es so eine 12-köpfige Trotteltruppe, die dann einen Reitausflug macht. Und wenn man dann aber so ein ganz klein bisschen, also da gibt es immer das Model, was super gut reiten kann, weil sie die halbe Kindheit als Dressurreiterin verbracht hat.
Ja.
Aber dann, wenn man dann der Nächste ist, der so ein bisschen reiten kann, das steht einem schon ganz gut. Da kann man punkten in der Gruppe. und das Zweite ist Klavierspielen. Ich kann drei Klavierstücke wirklich, also ein Chopin-Walzer, kann ich auch safe dir, auch in der Hotellobby vor 400 Leuten kriege ich das auch hin. Da kann man richtig punkten. Weil, also ich kann nichts anderes außer diese drei Stücke. Aber
das weiß ja
ich
keiner.
Tu dann, ja. ja, und ich spiele die dann immer und danach denkt jeder, wie kann es sein, dass du bist Pianist? Und ich sage, ja, wir brauchen jetzt hier nicht. Ich spiele das dann immer so runter und hoffe, dass ich auf gar keinen Fall noch einspielen muss. Ja. Ich wirklich genau. keine Ahnung habe, auch nur irgendwas weiteres zu spielen. Aber das hat mir auch geholfen, muss ich auch sagen. Aber also das Reiten ist das hilft im Leben, muss ich sagen. Also
absolut. Paul, Stichwort Videodreh, weil das war ja mein ja. Ansatzpunkt. Du hast in dieser AWFNR-Folge über, ich sag jetzt mal, verrückte Videodrehs gesprochen. In einem bist du auf die Schnauze gefallen von einem Jeep. Du warst bewusstlos.
Correct.
Mit ja. Materia war das auf Hawaii, ne?
Genau. Ich würde ja nicht von dem Pferd fliegen. Also ich bleib ja auf dem Pferd. Und wenn genau. wir hier so unter uns reden, also die richtig sauber eingearbeitet, ist es so, dass Materia hatte irgendwann einen Song Indianer. Und dieser Song, also als Masimoto, das ist sein alter Ego. Das ist so ein kleiner mit einer gepitchten Stimme, weil er hat so eine tiefe Stimme und die kann man so hochdrehen, wie so, als ob man Helium geatmet hat. Und dann verändert sich ja die Stimme so und damit rappt er so, das ist eher so, es geht viel ums Kiffen, es geht viel um kleine Wortspiele, es geht um Außerirdische und es ist so ein bisschen klamaukmäßig, würde ich mal so sagen, aber auch ausgecheckt. Also schon schlau und aber so ein bisschen lustig gemeint. Da gab es eben einen Song Indianer, wo er unbedingt auf dem Pferd reiten wollte. Und da ging eigentlich die Geschichte los mit ihm und gar nicht mit den Orsons. Orsons ist die zweite Geschichte. Die erste Geschichte war, dass dann eine Freundin von mir, eine sehr gute Freundin von mir, die hat ein Pferd. Und die ist schon richtig amtlich Turniere geritten. Also richtig, richtig, also jetzt nicht, wie hieß der gerade gestorben ist, der teuerste, der je verkauft worden ist?
Totilas,
genau. Ja. Nicht Totilas, aber so eins unten drunter. Also die war kurz vor Olympia und so weiter und hatte ein Pferd, was, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, was aber, dieses Pferd ist das ganze Leben nur von ihr geritten worden, von meiner Freundin sozusagen, mhm, und hat sich dann irgendwann verletzt und wie das ja dann anscheinend so ist, irgendwann macht's dann keinen Sinn mehr und relativ früh und der hat dann quasi, der war in Rente. Der hat eine schöne Koppe gehabt, einen schönen Ort, sie hat sich um ihn gekümmert, der wurde aber nicht mehr geritten, wenn dann überhaupt von ihr und grundlegend war der, also so hat sie das immer gesagt, also der ist jetzt in Rente und der verlebt da seinen Lebensabend und hat eine gute Zeit und so weiter. Da habe ich gesagt, klingt jetzt blöd, aber kann da jemand anders drauf, können wir da ein Video? Und dann sie so, ja, ach, ja, inzwischen ist es, also in ihrer aktiven Zeit hätte sie es, glaube ich, nicht zugelassen, weil ja das schon auch ein Thema ist, ein Pferd eingeritten zu haben, aber lass uns doch mal versuchen, können wir ja mal checken, können wir ja mal gucken. Und dann habe ich mich kurz drauf gesetzt, das ging völlig easy, danach hat Materia sich drauf gesetzt, auch ja, gut, und dann hat er sich quasi in Kostüm gemacht. Das Kostüm ist so ein grüner Lackanzug und dann hatte er Federn von einem Indianer, ich weiß gar nicht, Häuptling-Outfit, okay, ja, sozusagen an und hat noch Pfeil und Bogen. Er hat davon geträumt, dass er Pfeil und Bogen in der Hand hat und dann so auf Jagd geht quasi. Dass er nicht reiten konnte, hat er nicht zu, beziehungsweise also andersrum, natürlich ist es total bescheuert, in dieser Montur da drauf zu gehen. Also so, der hat sofort gebockt, hat ihn sofort runtergeschmissen und er hat sich dabei das Außenband gerissen, weil er quasi, also er ist ganz, gibt's auch auf Video übrigens, er ist ganz charmant runtergesprungen in seinem, okay, sehr, sehr hohen Bogen, weil er quasi nochmal mehr Schwung durch das Bocken des Pferdes bekommen hat. Aber ist dann halt, keine Ahnung, aus 2,5 Metern kann man halt nicht einfach so, ist dann noch umgeknickt beim Landen und dabei hat er sich dann das Außenband gerissen. Das war Story Nummer 1. Gab's auch, also es war nördlich von Hamburg war das, gab's großen Ärger mit den, wir haben dann ein Video halt gedreht und dann waren ganz viele Leute da und die Leute, die ich nett gefragt hatte, die Pferdehofbesitzer, ja, die waren durchaus sauer, weil dann auf einmal 100 Leute da waren, weil wir das irgendwie bei Materia gepostet haben, weil wir Statisten brauchen. Es kamen sehr, sehr viele, da bin ich am nächsten Tag mit einem Kuchen und einer Flasche Wein hingegangen. Die haben aber die Entschuldigung nie so richtig angenommen, muss man leider zugeben. Die waren echt sauer, weil ich glaube, wenn du einen Pferdehof hast, dann ist das nicht so cool, wenn da 100 pferdefremde Leute auf einmal quer durch die ganzen Sachen laufen und irgendwelche Feuer und wir haben irgendwas gefilmt und was auch immer. Das, ja, ist ein bisschen ausgeartet, muss ich zugeben. Da kann ich nicht wieder hin, aber daraus stehend, also die zwei Materia-Pferdegeschichten gibt's und dann ist eben das zweite passiert mit den Orsons, wo wir... Und da frage ich mich bis heute, warum mein Gehirn da nicht gecheckt hat, naja, wenn das mit Pfeil und Bogen und einer grünen Maske nicht passiert, warum sollte es dann mit einem roten Anzug und einer
besser Lanze laufen?
Ja. Also die Idee war quasi, keine Ahnung, wie heißt der Don Quixote? Der, das war das visuelle Bild. Es ist ja, also die Realität ist halt wirklich, dass so, das ist eine Rap-Band, die Orsons, die sind ganz cool und so und die sagen dann, komm, wir sind in so einem Raum die ganze Zeit, dann passiert das und das und dann haben die so Ideen und dann versuche ich halt immer, ja, finde ich ganz gut, finde ich nicht so gut und die Idee ist erstmal nicht, also das ist erstmal wirklich einfach nur eine Idee, die nicht, da gibt es keine Prüfung, ob das realistisch ist. Also zum Beispiel sagen die dann auch manchmal, kann ein UFO explodieren und dann sage ich, ja, nee, das kann jetzt nicht explodieren und aber in dem Fall war die Idee, der Raum fällt auseinander und dann stehen alle an einer Mühle und dann sind da die anderen Orsons, von dem der eine, der rappt gerade und die anderen stehen dann da auf Pferden mit Lanzen. Da habe ich jetzt auch nicht richtig hinterfragt, warum, sondern habe einfach gesagt, ja gut, das könnte ich technisch hinbekommen. Also da ist es jetzt nicht unmöglich, dass ich das mache. Und wir hatten aber kein Geld, weil wir quasi, das sind kleine Budgetsachen und dann haben wir da in Hennstedt-Ulzburg, sind wir zu so Pferdemädchen gegangen und haben denen gesagt, könnt ihr, also wir sind zu so einem Hof gegangen und haben die gefragt, wir bräuchten 3 Pferde für einen Videodreh und dann haben die gesagt, ja, das würde so hier gehen. Wir haben schon den Besitzer gefragt. Dann haben die das gefragt. Ich muss jetzt schon auch zugeben, ich habe auch davor die Eltern, also so, ich habe jetzt nicht 14-Jährige gefragt, könnt ihr da mit euren Pferden hinkommen, sondern mir war schon wichtig so, dass die wissen, was da passiert. Und dann habe ich quasi den Eltern eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, könnt ihr das kurz bestätigen, dass das auch cool ist, weil bevor wir geben denen, keine Ahnung, 50 € oder 100 € oder sowas dafür, dass die da eine halbe Stunde mit den Pferden vorbeikommen und wir filmen da halt was. Die selbst sind nicht drin, die Kinder, aber die Pferde sind drin und dann ist das so. Und dann haben wir fairerweise wirklich schon davor, also diesen Raum da aufgebaut an der Mühle auf einer Wiese Und dann haben wir da vier Seile dran gemacht. Das ist auch wirklich richtiges Jugendforscht-Film. Ne? Also es ist jetzt nicht professionelles, richtiges Film, sondern wir haben das halt alles selbst gemacht. Und dann haben wir an diesen Seilen fallen die Wände von diesem Raum, drei Wände sind's, der Raum ist offen zu einer Richtung, die fallen einfach wie so ein Quadrat oder ein Quader und dann fallen die so runter. Und das wollte ich aber testen, was passiert eigentlich mit den Pferden, wenn diese Wände quasi in, ich sag mal, 15 Meter Entfernung umfallen. Ja. Und das haben wir getestet mit den Mädels, das war relativ, also weil so oft können die nicht umfallen, die Wände, weil irgendwann sind sie kaputt. Dann konnten wir es einmal testen und dann habe ich gesagt, könnt ihr euch da mal hinstellen und dann haben die drei Mädels mit ihren drei Pferden standen die da und man muss sagen, die haben nicht mehr gezuckt. Also ich habe das auch auf Kamera, die Pferde völlig unter Kontrolle, keinerlei Reaktion, völlig egal, alles cool, alles gut. Ich habe inzwischen gelernt, es liegt ja wahrscheinlich daran, dass sie einen könnenden und gewohnten Reiter auf sich drauf haben.
Könnte sein, ja.
Und ja, und dann haben wir halt all in, haben wir quasi gesagt, okay, dann machen wir das jetzt und dann hat halt der eine auch noch einen roten Anzug an und alle drei, man muss wirklich sagen, die kommen aus Stuttgart, die drei. Und vielleicht habe ich da nicht ganz zu Ende gedacht, weil also Materia sitzt eigentlich ganz okay auf dem Pferd. Der ist auch ein sportlicher Typ, da ist schon alles da. Die drei waren so daneben, also das war wirklich, die haben noch nie irgendwas mit Körperspannung gemacht. Die saßen wie so nasse Säcke, völlig unkontrolliert auf diesen Tieren, haben kein Gefühl für auch nur irgendwas. Schon als sie drauf saßen, dachte ich, das kann nichts werden. Also es ist unmöglich, auch nur irgendwas zu machen, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, das wird nichts, sondern haben wir halt versucht, das durchzuziehen. Und dann muss man sich das so vorstellen, ich stehe halt in Entfernung, weil ich die Drohne fliege. Und das war eine Drohne, weil das quasi das Endbild des gesamten Videos ist. Ist auch im finalen Video genau so drin, wie es passiert ist.
Okay.
Nämlich ein schönes Bild, er rappt so, sagt was, macht irgendwas und dann fallen diese Wände auseinander und dann fliegt die Drohne so langsam weg. Und vorgestellt hatten wir uns, dass dann da die drei anderen Orsons, die drei anderen Rapper eben mit Lanzen auf diesen Pferden einfach neben diese Windmühle stehen und dann fliege ich so weg und dann ist das Endbild. Ein schönes Ende einfach. Was passiert ist, dass die Pferde natürlich durchgegangen sind und einer der drei zu Recht auch, also hatte auch noch einen roten Anzug an und der ist im Steigbügel hängen geblieben. Der ist nicht sofort einfach runtergekommen, sondern der ist im Steigbügel hängen geblieben und ist dann so, ich sag mal 20 Sekunden einmal quer über den Platz gezogen worden. Und auch mit dem Kopf aufgeschlagen und war halt, hatte eine Gehirnerschütterung, war kurz bewusstlos und so weiter. Und ich musste diese Drohne zu Ende fliegen. Ich habe zwar gesehen, sowohl im Bildschirm als auch vor mir, dass da was passiert ist. Und die anderen sind auch, also die anderen zwei sind runtergesprungen und der im Raum war, sind sofort hingerannt und haben sich quasi um die Verletzung gekümmert. Und ja, total, da war mir klar, das war eine richtig dumme Idee. Die aber final okay ausgegangen ist. Also ich bin zu den Eltern, habe mich entschuldigt, da muss ich schon sagen, dass der Rapper sich verletzt, so ist es halt jetzt. Also so da ist er ja irgendwie ein bisschen selbst schuld, finde ich. Der weiß, auf was er sich da einlässt. Für die Mädels war das richtig scheiße, muss ich schon zugeben, weil die haben einfach einen Schock erlitten. Für die war das nicht cool, das zu sehen, was passiert, wenn Pferde mal durchdrehen sozusagen. Und ich hoffe halt bis heute, dass es nicht wirklich ewig lang für die Folgen hatte, aber ich bin zu den ganzen Eltern hin und habe mich da sehr entschuldigt. Das hätte man mit einer anderen Konstellation machen müssen. Aber kann man sich das Video jetzt nochmal anschauen? Zumindest kann ich jetzt im Pferde-Podcast eine Geschichte erzählen.
Ja, also du hast sozusagen, du hast dann am Ende, als du dann erwachsen und jobmäßig und mit Rappern gedreht hast, auch ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen, muss man schon sagen, absolut, so pferdemäßig.
Absolut.
Aber ich finde es sehr cool, du stehst dazu und und ordnest das auch richtig ein. Also Feierabend. Und wir lernen auch, Rapper sind durchaus, kommen schon mal so auf Ideen.
Ja, total.
Wo man sagt,
also ich meine, sehr viele Ideen, die sind sehr kreativ. Also insofern, aber es gibt auch ganz viele Sachen mit. Es gibt auch so ein Kanye West und Jay-Z Video, wo Pferde in so einem Riot, wo so Polizeipferde eine sehr, sehr große Rolle spielen und so weiter. Das finde ich ja wirklich faszinierend immer, wie kontrolliert so Polizeipferde in Stresssituationen sind. Also so,
voll,
ich war auch oft bei Fußballspielen und was da dann passiert, wenn da so eine Pferdestaffel mal reingeht, das ist schon crazy immer. Das finde ich mit das Beeindruckendste, muss ich sagen.
Wann sehen wir deine Klamotten in Verbindung mit Pferden?
der Paris Horse Club oder wie sagt man dazu? Ich glaube, also wenn ich anfange zu reiten, also das Einzige, was ich bei mir mache mit den Klamotten ist, ich mache immer Klamotten für das, was ich gerade mache. Also so mein Hobby mache ich da zum Beruf quasi. Und wenn ich Fahrrad fahren gehe, mache ich Fahrradklamotten. Wenn ich campen gehe, mache ich ein bisschen was mit Campen oder was auch immer. Aber bisher reite ich ja nicht. Insofern bisher wird es keine Reitklamotten geben. Die sind auch sehr, sehr auffällig. Ich glaube, das ist, also die Farben sind sehr knallig und so weiter. Und sehr hip-hoppig alles, eher so Hoodies. Ist jetzt nicht pferdemäßig, ne? Da muss man ja schon.
Ja, absolut.
Das ist ja dann doch sehr viel Steppdecke und sehr viel Barberjacken und sehr viel. Aber vielleicht gerade deswegen sollte man da mal. Gibt es denn Leute, die mit Hoodies reiten?
Ja, klar, so im Training. Ja, schon. Okay. Ja, das.
Aber
das
im Wettkampf schon. Dann nicht mehr. Paul Schockemöhle. Wer ist gerade der beste Reiter?
Also Isabel Wehrt, sechsmalige Olympiasiegerin.
Immer noch am Start?
Ja, immer noch am Start. Das muss man schon sagen, ja. Inge Klimke und so. Naja, wir sind da ja nicht so schlecht, wir Deutschen, im Reiten.
Total. Wie ist denn, also ich habe 4 Jahre in der Formel 1 gearbeitet. Und da war ja immer eins der Themen, wenn man gewonnen hat, wie viel Prozent hatte das Auto und wie viel Prozent am Erfolg hatte der Fahrer, sage ich mal so. Wie ist es beim Pferd? Also was würdest du sagen? Wie viel Prozent hängt ab von der Qualität des Pferdes von einem Olympiasieg und wie viel Prozent von der Qualität des Reiters?
Jetzt muss ich dir ein Geständnis machen. Ich kann da gar nicht so mitreden, weil ich selber gar nicht reite. Ich mache den Podcast mit meiner Frau zusammen. Die ist die Reiterin. Ja. Und ich bin sozusagen der Podcast- und Radio-Heini, der mit ihr darüber spricht, Ausbildung junger Pferde, wie funktioniert das und. Aber ich denke, also Jenny sagt, wenn irgendwas schief läuft, ist immer der Reiter schuld. Es gibt keine Ausreden. Es wird gerne, also Reiter schieben gerne die Schuld aufs Pferd, ist aber Unfug. Es ist immer der Reiter schuld, so ehrlich muss man sein als Sportler. Und wenn du mit so Top-Sportlern sprichst, dann die sehen das auch so und da gibt es kein Vertun. Und es ist aber auch so, dass du nicht mit jedem Pferd Weltmeister werden kannst. Also du brauchst schon, da gibt's einfach, das ist so wie in der Formel 1, du kannst doch nicht mit dem Golf ein Formel 1 Rennen gewinnen. Also es gibt schon dann gute, wertvolle Pferde und also so. Das Material, wenn man das so sagen darf, bei einem Pferd muss schon auch stimmen. Aber ich glaube, der Anteil, den der Reiter hat, ist schon enorm groß.
Okay, also Isabel Wehrt würde auch, ich sag mal, ich weiß nicht, wo ist denn AC/DC? Ich will über AC/DC noch sprechen. Aber wo würde der, die, ist AC/DC eigentlich?
AC/DC ist ein Junge.
Ein Junge, okay.
AC/DC ist ein Junge, genau, ein Haflinger. Du hast aber recherchiert, ja.
Ja, ich bin Vorbereitung. Mhm. man kann jetzt auch nicht auf dem Pferd gehen ohne den Satteln auf. Also kann man schon, aber ach so, stimmt, das war übrigens das Problem bei Materia. Der wollte unbedingt, das genau noch. War der Grund. Der wollte ohne Sattel, weil er sagt, ja. Indianer reiten ohne Sattel. Und dann haben wir gesagt, ja, das geht aber nicht. Und dann hat er gesagt, doch, es geht nur ohne Sattel. Ja, ging dann auch nicht. okay, AC/DC ist der. Also auf einer Skala von 1 bis 100 und 100 ist ein Olympiasieger-Pferd. Wo ist AC/DC gerade?
Ah, der ist noch relativ jung. Der ist, ich würde sagen 40. Und Jenny will ihn bis S reiten, was ja das Höchste ist, was es gibt. Ja. So von dem, und also dann kriegt man ihn, also ich sag mal 70, 80. Das ist das Ziel. Und das ist dann, das wäre für so einen Hafi schon super.
Und wenn jetzt die Easy, die Isabel Wehrt, wenn die jetzt AC/DC reiten würde.
Ja.
Wird der dann, wäre das Ergebnis besser?
Ich muss Jenny fragen, die läuft hier gerade lang. Ein anderes Pferd von ihr war krank, sie ist gerade hier reingekommen. Jenny, die Frage, die wir gerade haben, ist, wenn Isabel Wehrt AC/DC reiten würde, wie viel besser wäre, also A, wäre es besser und B, wie viel besser wäre es?
Oder schlechter?
Es wäre nicht besser. Nein. Es wäre nicht besser. Okay, sie sagt, sie glaubt es nicht. Sie hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, echt jetzt?
Ja, das ist ja gar nicht Selbstbewusstsein. Ich würde gar nicht, also ich glaube das sogar, weil ich mir schon vorstellen kann, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Pferd ja auf den Reiter abgestimmt sein muss. Also, dass es eine beidseitige Beziehung ist, die man nicht einfach, so nehme ich das zumindest wahr. Weißt du, also, es ist nicht austauschbar, glaube ich.
Das ist ganz, ganz sicher ist das so, ja. Das stimmt.
Bist du schon mal AC/DC geritten? So auf dem Samstagabend?
Ich glaube, Jenny würde mich auch nicht auf AC/DC drauflassen, aber wir haben ihn gekauft, weil ich ihm den Namen gegeben habe. Das ist die Geschichte von AC/DC. Es war so ein Flachs mit dem Züchter, es wird ein Name gesucht mit A und ich habe dann so gesagt, AC/DC macht es und dann haben die das tatsächlich gemacht und irgendwie mussten wir ihn dann kaufen. Also von daher, be careful, wenn deine Tochter oder so anfängt, das ist so, also der Trend geht dann gerne auch mal zum Zweitpferd.
Ja, beide.
Oder
beide.
Drittpferd.
Das ist das Schöne an meinen Freunden, die ich habe, die Pferde haben, dass ich die stundenlang natürlich verarscht habe dafür, also stundenlang, Monate und Jahre lang habe ich sie verarscht dafür, dass sie quer durch Deutschland gefahren ist auf der Suche nach dem richtigen Pferd, ja. Wo ich immer gesagt habe, das kann doch nicht dein Ernst sein. Gleichzeitig bin ich ihr aber sehr dankbar, weil mir dadurch völlig klar war, also blauäugig im Pferdebusiness bin ich nicht und ich habe zwei Töchter, 14 und 10, die beide nichts sehnlicher haben wollen würden als ein Pferd und auf gar keinen Fall, auch nur annähernd, falle ich in diese auf diesen Hoax rein, sondern mir ist völlig klar, was das bedeutet und hundertprozentig ist die Antwort nein, egal was passiert, zumindest in unserer jetzigen Lebenssituation, auf gar keinen Fall, weil ich weiß, was das bedeutet hinten raus.
Sehr gut, so. Paul. Dann danke ich dir, dass du so spontan Zeit hattest.
Absolut. Was passiert als nächstes bei AC/DC? Ich habe noch eine Mini-Frage. Ja. Was ist das nächste große wichtige Event, damit ich da die Daumen drücken kann?
Es ist tatsächlich so, dass im Moment es finden keine Turniere statt. Die Profis dürfen, ist so ähnlich wie im Fußball. Okay. Die Profis dürfen reiten, aber die Amateure nicht. Wegen Corona und es hat auch noch einen Herpesausbruch gegeben in Valencia kürzlich. Das hat
hohe Wellen
geschlagen. Also da sind irgendwie 18 Pferde gestorben. Das muss ganz, ganz schlimm sein für Pferde, nicht für die Menschen. Und deshalb geht im Moment gar nichts. Die Hoffnung ist aber schon, dass es im Laufe des Sommers, dass da auch für die Amateure noch was geht. Und wenn du die Daumen drückst von Kalifornien aus, dann schicke ich dir den Termin, wenn der startet und dann werde ich dich wissen lassen, wie er abschneidet.
Okay, aber da will ich, also in 6 Jahren will ich den bei Olympia sehen. Jenny, Olympiasiegerin auf AC/DC. Das wünsche ich mir.
Alles klar. Man muss die Kirschen hochhängen, das lernt man im AWFNR-Podcast für
absolut.
Berufsjugendliche. Alle Wege führen nach Ruhm. Das ist sozusagen der, wie nennst du das? Der Ripkey to Success.
Genau, das ist ein Ripkey to Success.
Ja, genau, Kirschen hochhängen und ja, wir tun das.
Mega.
Paul, in diesem
vielen
Sinne.
Vielen Dank. Super.
Ich danke
Grüße
dir.
Grüße in Schwarzwald, Grüße an Jenny, Grüße an AC/DC und euch alles Gute.
Paul Ripke. Pferdewirtschaftsmeister aus Kalifornien im Pferdepodcast-Interview. Und Jenny, wir müssen eine Sache, würde ich gerne mit dir noch mal kurz nacharbeiten. Nämlich die Frage, die Paul ja aufwirft, und du hast sie da zwar aus dem Off sozusagen ad hoc beantwortet, aber das vielleicht noch mal kurz tatsächlich aus deinem Munde. Es geht ja um die Frage, welchen Anteil an sportlichem Erfolg hat der Reiter und hat das Pferd? Also könnte man mit AC/DC Olympia gewinnen? A. Und B. Wäre AC/DC schon jetzt erfolgreicher und besser unterwegs, wenn sich Isabel Wert draufsetzen würde? Also wir spulen nochmal zurück. Gestern Dressurstunde bei Claudia Kaiser und Isabel Wert wäre da angerauscht mit AC/DC. Was wäre dann passiert? A, wären die geritten, B, hätte AC die fliegenden Wechsel perfekt auf den Platz gezimmert oder nicht?
Ob sie geritten wären, keine Ahnung. Aber Gesetz der Fall, sie wären geritten. Isabel Wert, es ist überhaupt gar keine Frage, die hat ihren Arsch schon auf mehr Pferden gehabt, als man zählen kann wahrscheinlich und ganz, ganz viel mehr Erfahrung. Und würde das garantiert auch in einer kürzeren Zeit hinkriegen, als ich das geritten kriege. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber Olympia gewinnen mit AC/DC? Nein, auch keine Isabel Wert. Weil gegen die Pferde, die AC/DC da antreten müsste, hätte er keine Chance. Also alleine vom Exterieur und vom Gangvermögen wäre er da überhaupt gar nicht relevant. Also
Das ist dann wieder so ein bisschen so diese Formel-1-Analogie, du kannst nicht mit einem, was weiß ich,
mit
Golf.
Einem Fiat kannst du oder mit einem 500er Fiat kannst du halt keine Formel 1 gewinnen. Jetzt nicht der Vergleich, dass AC nur ein 500er Fiat ist, aber genau so wäre es. Also es kommt auch auf die Qualität des Pferdes an und gerade wenn man in so hohen Klassen reitet, dann ist es mit einem Hafi wirklich schwierig. Würde AC besser laufen, wenn Isabel Wert ihn reiten würde? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er würde schneller die Lektionen können, weil Isabel Wert einfach die Erfahrung hat, die jungen Pferde auszubilden und ich da garantiert länger brauche und mehr Unterstützung. Aber am Ende des Tages besser, glaube ich nicht. Ich sage das jetzt mal ganz selbstbewusst, weil es ist ja eine Technik, die Reiten ist ja ganz viel Technik. Und wenn man weiß, wie diese Technik funktioniert, dann funktioniert auch das Reiten. Und AC/DC ist ja ein Pony, der super arbeitswillig ist und immer mitmacht und schnell kapiert. Also ich glaube, besser würde es am Ende des Tages nicht werden. Bis das Ende des Tages erreicht ist, würde es nur bei mir länger dauern als bei Isabel Wert.
Hm. Okay. Hat es auch was damit zu tun, was Paul ja auch in dem Interview angesprochen hat, dass sozusagen die Chemie zwischen Pferd und Reiter, also dass das auch abgestimmt ist ein Stück weit, das Pferd kennt seinen Reiterinnen und merkt, wer da oben drauf sitzt und man ist ein eingespieltes Team?
Spielt ganz sicher auch eine Rolle, aber wenn, also mein Bestreben ist ja immer, dass ich meine Pferde so ausbilde, dass sie von jedermann zu bedienen sind. Also ich will kein Pferd haben, wo jemand anders sich draufsetzt und das nicht angaloppieren kann. Mhm. Das ist überhaupt gar nicht meine Intention. Ich möchte das Pferd korrekt ausbilden und ich möchte es auch so ausbilden, dass auch ein Fremdreiter sofort in eine Dressurprüfung reiten kann.
Ja.
Und deswegen, ja, es muss mit Sicherheit auch die Chemie stimmen. Und natürlich ist man ein eingespieltes Team. Man spürt schon, wie das Pferd im nächsten Moment reagieren würde oder was es macht, wenn man dies oder jenes macht. Aber spielt, glaube ich, nicht so eine große Rolle.
Ja. Und das würde eine Isabel Wert ja auch in recht kurzer Zeit einfach hinbekommen, dann so diese Verbindung sozusagen aufzubauen. Also zumal du sagst, du bildest deine Pferde auch noch so aus, dass es da eben keine Geheimknöpfe gibt, sondern ganz klassisch und
genau.
Dass jeder Mann, jede Frau das bedienen kann, in Anführungszeichen.
Genau. Ja.
Und dann noch eine Frage zur Korrektur. Ich weiß gar nicht, ob du da schon da warst und das mitbekommen hast. Paul hatte mich gefragt, auf so einer Skala von 0 bis 100, also ein 100 ist Olympiasieg Isabel Wert und 0 ist ab in die Wurst. Wo ist AC/DC da? Und da war, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich habe gesagt, er ist so bei 40. Und wenn er irgendwann fertig ist, dann kommt er auf, ich weiß nicht, 80 oder so. Weil, also S ist ja das Ziel, das habe ich ja schon richtig gesagt, ne?
Ja, da gibt es ja auch noch Unterschiede, ne?
Würdest du gerne, ja, okay. Naja,
Piaf, Passage, Einerwechsel und so weiter. Also 40 ist sehr hoch gegriffen, soweit ist er, glaube ich, noch nicht. Er kann noch keine 100% korrekte L-Dressur laufen. Er ist noch sehr unsicher in den einzelnen Lektionen. Also durchlässig und super rittig ist er, aber die einzelnen Lektionen ist für ihn schon noch so ein bisschen, also ich würde ihn eher so bei 30 oder so, oder 20.
Aber wenn man in einem Interview mit so einem Starfotografen mal auf die Pauke hauen will, dann kann man 40.
Weiß der nicht, der hat ja gar keine Ahnung von Pferden. Oder nur ein bisschen.
Ein bisschen. Okay. Und wenn man sagt, also so bis 80 kriegt man ihn aber, das heißt, er wird niemals Olympia gewinnen, aber theoretisch, also es gibt ja auch Hafis, die in S-Dressuren erfolgreich laufen und die sogar
absolut
gewinnen, ne? Also, ja.
Gewinnen wird ein enges Ding gegen die Warmblüter, aber platziert, ja. Und also S-Dressur, das Ziel ist eine Ein-Sterne-S, das heißt Viererwechsel, Dreierwechsel maximal, aber Drei-Sterne-S oder so, also ein Grand Prix. Ich glaube, das wird ein enges Ding, den Hafi da hinzukriegen. Es gibt eine in der Hafi-Szene, die mit ihrem 18-jährigen Hafi jetzt an die Einerwechsel geht. Das ist natürlich immer ein ganz anderes Bild, als wenn ein Warmblut das macht. Also dieser Hafi ist auch schon relativ, alt, sag ich mal, mit 17 oder 18 ist er. Aber der ist super lektionssicher. Der macht das, der macht diese Lektion auch, aber natürlich nicht mit dieser, mit diesem Ausdruck oder mit diesem Gangpotenzial, wie das ein hochbeiniges Warmblut macht. Aber mein Respekt vor ihr, also die hat auch in Altenstadt beide M-Dressuren gewonnen, erster Start sofort gewonnen, Also wirklich Respekt, und die ist mit ihrem Hafi relativ weit.
Ja, dann weißt du, wo die Kirschen hängen. Hoch muss man sie hängen. Paul will Daumen drücken, wenn klar ist, wann AC/DC das nächste Mal wieder was Größeres läuft. Also sag Bescheid.
Bescheid.
Dann, wenn ich so auf die Uhr gucke, also ich habe ja noch ganz viel auf meinem Zettel, aber wenn ich auf die Uhr gucke, dann würde ich sagen, für diese Woche war eine ganze Menge drin. Der Pferde-Podcast-Führerschein. Soll ich mal eine Frage dir mal geben? Also was man da so wissen muss, sind 10 Fragen. Ich habe gedacht, wir machen 2x5. Welche Art der Kolik gibt es nicht? A. Krampfkolik. B. Stresskolik. C. Verstopfungskolik. D. Bewegungskolik.
Kann ich die Fragen nochmal hören, die Antworten nochmal hören?
Welche Art der Kolik gibt es nicht?
Habe ich einen Joker? Kann ich jemanden anrufen?
Jetzt schon Joker. Erste Frage. Alles klar.
D. Also, weißt du.
Was?
D.
D wie Dora.
Bewegungskolik. Was ist denn das für ein Schwachsinn?
Wir lösen es auf nächste Woche. Sagst du,
also nach der Werbung wird es aufgelöst. Ja. Kann man was gewinnen, wenn man die Antwort vorher schon weiß?
Ja, du kriegst den Pferdepodcast-Führerschein.
Okay, alles klar.
Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht.
Ich muss
Danke an Paul Ripke, den Pferdewirtschaftsmeister aus Kalifornien. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen wichtigen drauf. Gebt Sternchen, hinterlasst einen netten Kommentar. Kritik auch gerne genommen. Habt eine pferdige Woche, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.